Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Anastasia, schon mal gehört? Eine mystische Fantasy-Gestalt mit magischen Kräften, Romanheldin und Namensgeberin einer großen neureligiösen Bewegung in Russland. Über die reden wir jetzt. Willkommen zum Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Naturverbunden ist die Anastasia-Bewegung, aber, wenn man genauer hinschaut, auch sexistisch und rassistisch. Und Anhänger des Anastasia-Kultes gibt es auch in Deutschland. Meistens gründen sie Selbstversorgerhöfe auf dem Land. Ein Team vom Bayerischen Rundfunk hat da nachgeforscht und den Podcast Seelenfänger produziert. Dennis Müller ist einer der Autoren. Und ich habe ihn gefragt, ja, mir ist der Anastasia-Kult ja noch nie begegnet. Dennis Müller, wo sind Sie denn darauf gestoßen?
Tatsächlich sind wir in unserer Ausbildung an der Journalistenschule drauf gestoßen, weil wir haben ein Thema gebraucht, ganz einfach. Also wir haben einen Podcast-Kurs und da geht es darum, dann als Gruppe 14 Leute dann ein Thema zu finden. Und da haben wir über verschiedene Sachen diskutiert. Da waren teilweise auch heiterere Themen dabei, aber eben auch diese ja, Öko-Sekte, wie man ja sagen kann. Und dann haben wir uns letztendlich dafür entschieden. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wer dann letztendlich den Impuls dann gegeben hat am Ende. Mhm. Aber letztendlich war es eine Teamentscheidung und dann sind wir dabei rausgekommen.
Ja, ich meine, man muss ja diese Leute erstmal finden und treffen. Vielleicht damit man es nochmal klarkriegt. Also Menschen, die mit einem wie immer gearteten reaktionären Weltbild ihre eigenen Selbstversorgerhöfe auf dem Land bilden, vor allem in Russland, vielleicht auch in Weißrussland. Ist das, beschreibt das den Anastasia-Kult?
Genau, also es geht im Prinzip um eine Gruppe, wie auch immer man die jetzt kategorisieren will, ob es jetzt ein Kult ist oder eine Sekte ist. Auf jeden Fall ist es eine Bewegung, eine nicht besonders krass organisierte Gruppe auch. Es ist eine Gruppe, die aus Russland kommt. Also da gibt es diese Bücher, ne, die seit Mitte der 90er erschienen sind vom russischen Autor Wladimir Migre. Und aus diesen Büchern hat sich eine Weltanschauung gebildet und seitdem sind die auch quer durch Europa eben verteilt, haben sich organisiert, haben sich in Selbstversorgerhöfen dann auch gruppiert und hier in Deutschland sind die tatsächlich mit Russland zusammen so das Land, wo die am organisiertesten sind und am weitesten verbreitet sind mittlerweile auch.
In Deutschland tatsächlich?
Ja, tatsächlich der deutschsprachige Raum ist gerade auch aufgrund der ja, russlanddeutschen Verbindung, also es gibt in dieser Gruppierung schon eine Häufung von Anastasia-Fans, ein Land, in dem es sehr viele Anastasia-Fans gibt.
Da kommen wir gleich noch genauer drauf. Zunächst mal zu diesem Gründer, Sie haben ihn ja eben erwähnt, Wladimir Migre, der ist Autor von Fantasy-Romanen um diese Sagengestalt. Hören wir mal in den Podcast rein, da lesen Sie ja auch Ausschnitte aus Migres Büchern.
Ich machte den Kutter an einem Stein fest und wollte schon zum nächsten Haus gehen. Da sah ich eine Frau auf einem Hügel stehen und ging zu ihr.
Anastasia stellt sich ihm vor, als Enkelin und Urenkelin der beiden Männer, die ihm gerade von der magischen Zeder erzählt haben.
Ich war überrascht. Sie hatte eine junge Stimme, eine deutliche Aussprache, duzte mich sogleich und sprach mich mit meinem Vornamen an.
Wladimir.
Ich drückte ihr die Hand. Geküsst habe ich sie natürlich nicht. Sie lächelte scheu und schlug mir vor, mit ihr in die Taiga zu gehen, wo ihre Familie lebte.
Ja, Dennis Müller, gibt es denn diese Waldfee Anastasia nun oder nicht?
Ja, das haben wir uns auch gefragt, ehrlich gesagt. Wobei wir recht schnell bei der Antwort angelangt sind, natürlich gibt es sie nicht. Denn wie sie da beschrieben ist mit, ne, das hat man jetzt hier nicht gehört, aber mit Zauberkräften und so weiter, da war uns schon recht früh klar, irgendwas kann da ja nicht stimmen. Aber uns hat halt schon fasziniert, warum Leute dran glauben und warum Wladimir Migre ernsthaft immer noch heute behauptet, es würde sie geben.
Genau, das sagen Sie ja im Podcast, er ist eigentlich widerlegt, weil er selber gesagt hat, dass es sie nicht gibt, weil er als Autor Urheberrechte sozusagen an der Figur geltend macht. Das also ist vermutlich auch nur eine der Lügen, die man ihm möglicherweise dann nachweisen kann, aber das scheint ja die Anhänger nicht zu stören. Vielleicht nochmal, dass wir eine Idee bekommen, über wie viele Menschen reden wir denn eigentlich hier?
Ja, wir haben das im Podcast versucht zu beziffern. Es ist sehr schwer, weil es eben dezentral organisiert ist. Es gibt keinen Verein oder sowas, wo man das irgendwie nachvollziehen könnte oder zählen könnte idealerweise. Mhm. Es gab Festivals und man geht so in Deutschland, also anhand dieser Festivals von so 700, 800 aus, wobei diese Zahlen veraltet sind und eben einfach nicht gut zählbar. Wie gesagt, also sind jetzt zum Beispiel die Leser der Bücher, sind die dann automatisch Anastasia-Fans? Dann könnte man anhand der Verkäufe der Bücher natürlich ein bisschen eine bessere Zahl bekommen, aber letztendlich kann man das nicht genau beziffern. Es gibt halt einen großen SympathisantInnenkreis, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also die diese Bücher irgendwo stehen haben vielleicht und die Ideen da auch irgendwo teilen, aber wie viele dann tatsächlich an diese Geschichte glauben, das ist nicht ganz klar.
Klar, aber das sind natürlich Leser und eben auch Käufer dieser dieser Bücher. Insofern ist da schon ein geschäftliches Interesse natürlich ganz klar vorhanden. Ihr Podcast legt ja auch die Gefahren offen, die dieser Kult eben mit sich bringt. Das ist vielleicht auch der wichtigste Teil in dem Podcast. Wie ist denn oder was ist denn das Problem an dieser, naja, wunderlichen, weltfremden Sekte und ihrem Anführer?
Das größte Problem ist, dass es einfach so wahnsinnig anschlussfähig ist, also in die verschiedensten Bereiche, also sowohl Öko-Fans als auch Esoterik-Fans als auch tatsächlich knallharte Rechte sind einfach irgendwie angezogen von dieser Figur oder von dieser Geschichte und das macht es so gefährlich, weil du kommst super schnell rein, auch Landwirtschaftsfans übrigens, haben wir einige im Podcast, du kommst super schnell rein in diese Szene, in diese Geschichte, weil die erstmal irgendwie total harmlos wirkt, aber dann werden dir so nach und nach so Inhalte reingeschoben und du bekommst sie so mit. Und es gibt zum Beispiel ganz klar antisemitische, ganz klar rassistische Stellen in diesen Büchern. Die zählen wir auch alle in diesem Podcast auf. Und das macht es halt so problematisch, weil viele nehmen diese Stellen dann gar nicht so problematisch wahr, weil die halt sagen, nö, es ist doch hier eine totale märchenhafte Geschichte, das ist doch alles total schön. Und dann ignoriert man diese Stellen und das ist natürlich total gefährlich.
Aber wenn ich es richtig verstehe, also auch wenn man diese Stellen in den Büchern wahrnehmen kann, kann man nicht generell sagen, dass diese Bewegung jetzt Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus zum Ziel hat.
Nö, das kann man nicht sagen, weil es einfach viele in dieser Bewegung gibt, die das eben nicht sehen wollen und die auch nicht so handeln. Also das muss man ganz klar sagen. Das sind Leute, die teilweise einfach auf dem Land leben, auf ihren Höfen leben, ihr Obst und Gemüse selbst anbauen. Da gibt es ja auch nichts Problematisches dran. Hm. Aber das Problematische entsteht dann, wenn eben es vereinzelt Leute gibt in dieser Szene, die genau das wissen und dann eben über diese leicht bekömmlichen Inhalte diese problematischen Inhalte vermitteln. Und da gibt es leider einige davon. Und viele Leute umreißen dieses Problem nicht ganz in der Bewegung.
Ja klar, also Schnittstellen, das kennen wir ja auch von vielen anderen Bewegungen, dann immer die Frage, ob man sich eben damit identifiziert oder nicht. Und da wäre natürlich der Anführer eine Schlüsselfigur. Wie ist es denn mit Wladimir Maigret? Also distanziert er sich von radikalen Positionen?
Das war tatsächlich die Kernfrage, die wir hatten und deswegen wollten wir ihn auch unbedingt bekommen für den Podcast, haben da auch monatelang das versucht, über mehrere Wege ihn zu erreichen und dann hat es ja letztendlich geklappt, um das mal zu spoilern. Die Antwort letztendlich hört man dann detailliert im Podcast, aber natürlich distanziert er sich nicht klar davon, weil er nämlich genau weiß, das sind auch seine Fans, ne? Diese knallharten Rechten, diese Antisemiten, ob er jetzt selbst Antisemit ist oder knallharter Rechter, das sei mal dahingestellt, er verneint es natürlich, aber er weiß genau, wer seine Fans sind. Also das kann man absolut nicht ignorieren, diesen Fakt.
Für den Podcast Seelenfänger hat ein Team vom Bayerischen Rundfunk zum Anastasia-Kult recherchiert, dessen Gedankengut in Teilen eben als rechtsextrem einzustufen ist und sogar den Sektenführer interviewen können. Alle 6 Folgen in der BR-Mediathek abrufbar und auch anderswo, wo es Podcasts gibt. Das war Co-Host und Story-Autor Dennis Müller. Vielen Dank.
Gerne.